Ich werde ihn vermissen. Ich werde ihn wirklich vermissen. Er hat so schön ausgesehen. Aber heute muss ich abschmücken. Morgen werden bei mir in der Straße die Weihnachtsbäume abgeholt. Aber Bischof Christian Stiefland ist da. Kein Vermissen notwendig. Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind.
Also, ob ich jetzt den Verlust Ihres Weihnachtsbaumes ausgleichen kann, das weiß ich nicht.
Ja, vielleicht, wenn Sie eine Lichterkette in die Hand nehmen würden.
Ja. Und am besten behänge ich mich noch ein bisschen mit Lametta. Nicht? Ja. Das kann ich mir vorstellen, lieber Herr Wittke. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall auch einen guten Morgen.
Danke.
Und Ihnen genauso. Und wir fangen einfach an. Mhm. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund, der Treue hält ewig, der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Da wir gerade von der Weihnachtsbaumabholung morgen, zumindest in meiner Straße, gesprochen haben, könnte es morgen am Montag nicht umgekehrt sein. Also Donald Trump wird abgeholt und der Weihnachtsbaum in meinem Wohnzimmer bekommt eine zweite Amtszeit. Ich denke, davon würde viel weniger Gefahr ausgehen, oder?
Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber so ein richtig trockener Weihnachtsbaum kann natürlich auch gefährlich sein, lieber Herr Wicke. Im Ernst. Es gibt auch gute Nachrichten diese Woche zu verzeichnen.
Ja.
Das sollten wir nicht übergehen und übersehen. Die Waffenruhe in Gaza, die Vereinbarung, dass nun endlich die Geiseln, die noch leben, zurückkehren. Bei allem Schmerz, den wir dazu rundum sehen und spüren, auch rund um diesen Deal und auch den Schmerz der Palästinenserinnen und Palästinenser in Gaza, wenn wir die Bilder sehen. Bei allem Schmerz ist das doch eine freudige Nachricht, dass die Menschen das Leben dort wiederfinden können, dass es hoffentlich so etwas wie ein Aufbauen gibt, äußerlich und innerlich.
Absolut. Also das ist wirklich ein Zeichen der Hoffnung. Es fällt mir gerade ein, weil wir gerade auch von der Amtsanführung oder ich von der Amtsanführung Donald Trumps gesprochen haben. Wann ist eigentlich Jesus in sein Amt in Anführungsstrichen eingeführt worden? Also welches ist der Moment im Leben eines Jesus Christus, an dem man sagen kann, jetzt ist er, der Sohn Gottes ist ja schon immer. Was ist eigentlich seine Aufgabe? Was ist sein Amt und ab wann erfüllt er das? Also schon gleich mit und nach seiner Geburt oder erst nach den ersten Wundern oder erst nach dem Tod? Was ist eigentlich, also auf den Punkt gebracht, was ist eigentlich das Amt, der Job von Jesus Christus?
Sie stellen die wirklich guten Fragen, lieber Herr Wittke. Wann beginnt der Ruf Gottes? Wann beginnt die Bestimmung in einem Leben? Und wie wird das dann sichtbar, äußerlich auch sichtbar? Und das nun alles im Leben Jesu. Also, da gibt es natürlich verschiedene Antworten. Die einen sagen, mit der Geburt, siehe die Weihnachtsgeschichte, die wir jetzt ja zum Fest wieder gehört haben bei Lukas, dass das sozusagen mit der Geburt sichtbar wird. Wir sind Menschen Gottes und das wird in diesem Kind Gottes ganz sichtbar. Die anderen sagen mit der Taufe, da öffnet sich der Himmel, so wird es ja auch erzählt, als Johannes Jesus tauft und eine Stimme sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Mhm. Ist das so auch für uns im Leben? Ist der Ruf Gottes an uns sichtbar dann in dem Moment, wo wir getauft werden, aber dann sagen wir auch, na das, was in der Taufe zugesprochen wird, das muss sich dann auch im Leben zeigen oder erfüllen. Die Nächsten sagen, bei Jesu erster Predigt wird dieses, was Sie jetzt so nett Amtseinführung gesagt haben, deutlich. Wird übrigens auch im Lukas-Evangelium erzählt, wie er das erste Mal in der Synagoge tatsächlich selber predigt vom Reich Gottes, das nun mit ihm ganz und gar angebrochen ist. Und dann gibt es auch welche, Sie haben das auch gesagt, die sagen, naja, mit dem ersten Wunder, mit dem das gezeigt wird, wie sich durch ihn die Welt verwandelt, beginnt sozusagen das, was man das Amt Jesu nennen könnte. Ich finde das eine wirklich spannende Frage. Ist es mit den ersten Worten? Ist es mit dem Dasein? Ist es mit dem, was wir tun, wann erfüllt sich denn unsere Bestimmung? Und mindestens sind wir bei der Frage, wirklich bei dem, worum es an diesem heutigen Sonntag geht. Denn wenn man so nach dem Thema guckt heute, zweiter Sonntag nach Epiphanias, dann ist das Thema die Amtseinführung Jesu.
Na, wirklich jetzt?
Ja, wirklich jetzt.
Ich habe das, ich schwöre, also, ich habe das nicht gewusst.
Man nimmt natürlich dieses Wort nicht so unbedingt, ja, obwohl ich ja das auch schon gelesen habe in den Kommentaren zu diesem Sonntag. Ja, ja. Die Frage nach der Amtseinführung. Und dazu gehört eine ganz berühmte Geschichte, die ich dann auch, obwohl sie eigentlich gar nicht für die Predigt vorgeschlagen ist, heute lesen werde.
Ah, da bin ich ja gespannt. Sie haben jetzt, ich habe ja mehrere Vorschläge sogar gegeben, den Tod nicht als Teil der Amtseinführung genannt.
Nein, aber da haben Sie völlig recht. Die Auferstehung.
Oder die Auferstehung
vielmehr. Die Erhöhung dessen, der erniedrigt worden ist, ist, glaube ich, ganz fraglos das, was ihn sichtbar zu diesem Kind Gottes macht, in dem etwas Außergewöhnliches, Besonderes, ja, in dem Gott selber ist, der den Tod besiegt. Mit der Auferstehung ist gewissermaßen nochmal neu und dann so ganz diese Einführung in die Bestimmung dieses Menschen, in dem Gott ganz und gar ist, sichtbar.
Ich glaube nämlich, ich überlege so, was wäre, also das klingt auch so ein bisschen wie, man kann sich das selbst aussuchen, was für ein Selbst
die Amtseinführung ist.
Nein,
also natürlich kann man jetzt aus den Deutungen eine wählen. Ich glaube, dass in jeder Deutung etwas Wahres ist und ich würde dann doch von den großen Festen her sagen, ganz viel hängt an der Geburt, an dem in diese Welt kommen Gottes und an dem, was wir dann zu Ostern feiern, nämlich die Auferstehung, das Besiegen des Todes. Daraus ergibt sich das, was dazwischen ist, an Wundern, an Handeln. Aber das muss schon auch zusammenstimmen. Also das ist übrigens auch etwas, was man im Glauben und in der Theologie immer wieder diskutiert. Reicht es, das auf diese Punkte zu reduzieren? Ich sage jetzt mal auf Geborenwerden, Tod und Auferstehung. Aber dann wäre es ja irgendwie auch eine Hülle, wo wir uns dann doch mehr erwarten, auch aus diesem Leben Jesu, an dem, was zeigt, was das dann an Veränderung für dieses Leben auch heißt.
Wie ist es eigentlich, Herr Bischof, wie lange wird in den Kirchen über die Jahreslosung gepredigt? Es gibt ja immer so eine Überschrift, einen Satz für das gesamte Jahr. Darüber haben wir hier auch schon mal gesprochen, gleich am 1. Januar. Nochmal zur Wiederholung. In diesem Jahr ist es ja dieser Hochzeits-Partnerschaftsspruch. Ne? Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet. Das war der Tinder-Spruch. Aber irgendwas mit prüfen war es, sagen Sie es nochmal.
Ja, prüfet alles. Aber das Gute behaltet.
Genau. Super passend im Wahljahr. Wie häufig, wie lange wird diese Jahreslosung behandelt? Oder ist es eigentlich schon wieder out bei Ihnen in der Kirche, weil ja es jede Woche eine neue Losung für den jeweiligen Sonntag gibt?
Gibt es sogar für jeden Tag. Also Losung meine ich jetzt, gibt es für jeden Tag. Nee, out ist die Jahreslosung nun wirklich noch nicht, würde ich sagen. Am Anfang des Jahres, also wenn das Jahr, wenn ich das mal so sagen darf, seinen Amtsantritt hat, da reden wir natürlich öfter über diese Losung, über diese Überschrift, über diese Jahreslosung. Und das wird ganz bestimmt, Sie haben es ja schon gesagt, Richtung Wahlen auch nochmal eine Rolle spielen. Wir reden ja auch gerne von Wahlprüfsteinen. Also da passt die Losung, prüfet alles und das Gute oder aber das Gute behaltet wirklich gut dazu. Sie merken schon, ich wechsle da immer so ein bisschen, aber das Gute behaltet und das Gute behaltet. Also das hängt immer so ein bisschen davon ab, ob man beim Prüfen davon ausgeht, dass das meiste nicht so gut ist und dann kommt aber das Gute behaltet oder ob man davon ausgeht, dass unter den vielen Prüfen auch ein paar wirklich gute Sachen dabei sind und dann ist es eher ein und das Gute behaltet. Ich bin da doch eher auf dem Und-Lager. Also
aus den vielen Guten
ganz genau
das eine und das paar Gute dann eben nochmal herausheben. Okay.
Ist doch eine Perspektive für das Jahr,
oder? Na, absolut. Und fürs Wahljahr erst recht. Zur Losung oder zur Überschrift für den heutigen Sonntag kommen wir gleich, beziehungsweise Sie haben es ja auch sogar schon angedeutet. Ich bin gespannt. Bei uns ist jeden Sonntag Wahlsonntag. Jeden Sonntag wählt der Bischof eine neue Bibelstelle aus, aber das machen Sie ja nicht alleine. Wie viele Vorschläge bekommen Sie da eigentlich für jeden Sonntag so angeboten? Ja,
also vorgeschlagen ist zum Predigen immer ein Text. Also okay. Der so, wechselt von Jahr zu Jahr. Und zwar immer einer aus sechs. Sechs Texte aus der Bibel gehören zu jedem Sonntag dazu. Darunter ist immer einer aus den vier Evangelien. Also, dass man jeden Sonntag auch eine Geschichte oder Erzählung aus dem Evangelium hört. Einer ist immer aus den Briefen, die im Neuen Testament geschrieben sind. Die meisten sind ja von Paulus, manche auch von Petrus und ein paar auch von Johannes. Und ein Text ist immer aus dem Ersten Testament, aus dem Alten Testament. Unter den vorgeschlagenen heute ist das, also der Text, der der eigentlich vorgeschlagen ist für heute, ist aus dem Römerbrief, also aus dem Brief von Paulus an die Gemeinde in Rom. Ich will einmal sagen, der Römerbrief ist ja nicht von den Römern geschrieben, sondern von Paulus an die Menschen in Rom. Das ist ein toller Text mit ganz starken Sätzen. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander und trachtet nicht nach den hohen Dingen, sondern nach den niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Das ist wirklich ein, ich habe jetzt die meisten Sätze schon zitiert, glaube ich, ein großartiger Text, den man sehr gut verstehen kann.
Und klingt auch so, als würden wir den jetzt nicht hören.
Deswegen habe ich diese Sätze alle gesagt, denn wir waren ja vorhin bei diesem anderen Thema. Und ich habe schon gesagt, zu diesem sogenannten Amtsantritt oder der Frage, wann Jesu Wirken eigentlich sichtbar wird und wie es damit angefangen hat, gibt es eine Geschichte im Johannesevangelium, die zu diesem heutigen Sonntag gehört, nämlich die Geschichte, wie Jesus bei der Hochzeit in Kana dabei ist und das erste Wunder vollbringt. Ich lese die jetzt.
Sehr gerne.
Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn.
Diese Bibelstelle, die sollte man sich, glaube ich, auch merken, wenn man mal bei Wer wird Millionär ist, falls irgendwie 4 Wunder von Jesus irgendwie vorgestellt werden und gefragt wird, was ist das erste Wunder von Jesus? Weil ich muss sagen, die Geschichte Hochzeit zu Kana mit eben Wasser wird zu Wein, die kannte ich, die kenne ich, aber ich hätte nicht gewusst, dass das die erste Bibelstelle ist.
Das ist schön. Da muss man fair sein. Im Johannesevangelium, in den anderen Evangelien ist es anders. Bei Markus, Matthäus und Lukas. Also das wird dann für Günter Jauch auch schwierig.
Ja.
Da kann man möglicherweise... Muss man den richtigen Telefonjoker haben?
Da muss man dann als Profigast würde man dann fragen: Ja, was meinen Sie denn? Auf welchem Evangelium, über welches reden wir dann hier?
Die klugen Fragesteller dort würden das sicher richtig integrieren.
Ich trage sie schon mal ein als Telefonjoker an dieser Stelle. Ja. Aber ich finde es schon spannend. Wir sprachen ja darüber: Amtseinführung. Wann wird deutlich, dass Jesus der ist, der er ist? Diese Hochzeit.
Ja.
Heutzutage. Wäre klar, in der Zeitung mit den großen Buchstaben wäre sofort dieses Ereignis ganz groß publik gemacht worden. Nun frage ich mich, wenn wir sagen, okay, wann wird deutlich den Menschen, wer Jesus ist und was er kann, haben denn das alle mitbekommen? Also das haben damals die Leute in Kana mitbekommen, aber andere doch noch nicht, oder?
Ja, tolle Frage, super. Also auf den Gedanken war ich noch gar nicht gekommen, aber natürlich so eine Hochzeit, also die würde ich mir jetzt mal nicht vorstellen, irgendwie so wie bei uns mit 30 oder 70 Personen, sondern so eine Hochzeit in dieser Zeit mit der Gesellschaft dabei, das sind natürlich unglaublich viele Menschen, ich sag mal 100 oder 500 oder so, die dabei sind. Und in einer Zeit, wo man jetzt noch kein Insta oder sowas hat, ist natürlich die mediale Vermittlung nochmal anders. Alleine, dass das hier erzählt wird, dass das Jahrzehnte später noch erinnert wird, dass das aufgeschrieben worden ist, zeigt ja doch die große Besonderheit. Also in einer Welt, in der mediale Vermittlung ganz anders aussieht als bei uns, ist das ein ganz öffentlicher Akt. Öffentlich bei der Hochzeit Ja, und jetzt muss man schon vorsichtig sein. Tritt er auf? Also es ist ja gleichzeitig etwas, was fast im Verborgenen geschieht, nicht? Erst sagt die Mutter was, dann sagt er jetzt noch nicht, später, dann lässt er nur die Wasserkrüge füllen und dann findet das Gespräch ja statt zwischen dem Speisemeister und dem Bräutigam. Und die sagen noch gar nicht mal, wo es her ist. Und dann stellt sich auch nicht Jesus daneben und sagt, ich war es oder sowas, sondern dann ist das etwas, was einfach tatsächlich erstmal geschieht dadurch, dass er da ist. Und dann sind wir auch schon, glaube ich, bei einer zentralen Botschaft dieses Textes, wenn wir denn noch einmal bei diesem Bild des Amtsantritts in Anführungsstrichen, also dieses Sichtbarwerdens von Jesu Wirken und Jesu Dasein bleiben, dann ist doch bemerkenswert und dieses ist eine frohe Geschichte, eine Freudengeschichte. Er ist zunächst einmal auch ein Freudenmeister. Also bei all dem, was dann immer so an Bildern auch vom christlichen Glauben und von den Christinnen und Christen ist, von den Menschen, die glauben, dass das so eigentlich nur und ausschließlich ein Selbstkasteien und traurig in die Welt gucken und an der Welt leiden und das alles ist, das ist es auch oft, weil es, darüber reden wir hier ja auch von Woche zu Woche, genug gibt, wo wir an der Welt leiden und auch mit der Welt leiden und selber Teil davon sind, aber es ist eben auch ein seid froh mit den Fröhlichen, um jetzt mal, ich hatte ja so ein paar Sätze aus diesem Brief des Paulus zitiert, weint mit den Weinenden, aber seid auch froh mit den Fröhlichen und ermöglicht diese Freude. Mit Jesus bricht etwas anderes an, mit diesem Gott in der Welt bricht eine andere Zeit an und die wird sichtbar in dem, dass da auch Überfluss ist, dass da sozusagen da, wo wir nur Wasser vermutet haben, ganz viel Tolles, viel Tolleres, als wir uns je haben vorstellen können, mit drunter liegt. Sie sehen schon, ich versuche auch aus diesem Wunder, bei dem man ja immer als erstes fragen kann, geht das jetzt wirklich und wie macht er das eigentlich? Und das Rezept hätte ich dann auch gerne mal.
Ja, die Ehrlich Brothers
auch. Ja, genau, die Ehrlich Brothers auch. So, ich mache gleich das, was, glaube ich, da drin steckt. Also zu spüren und Freude da zu entdecken und zwar viel größere, als ich je vorher gedacht habe, wo ich dachte, eigentlich ist alles ganz normal, nämlich irgendwie ein paar Krüge voll Wasser. Das ist der Punkt.
So wie Sie das eingeführt haben, ist bei mir aber auch, ich war jetzt gespannt, worauf Sie abzielen dann und Sie gingen jetzt in das Freudige. Bei mir ist jetzt aber auch so, wie Sie es eingeführt haben, hängen geblieben, das im Verborgenen. Also dass man vielleicht auch die Wunder Jesu gar nicht im ersten Moment erkennt, vielleicht auch nicht in seinem eigenen Leben und vielleicht erst später mit einem anderen Blick darauf erkennt, ach guck mal, da ist etwas passiert, da war schon etwas und ich habe das in dem Moment gar nicht so wahrgenommen.
Das ist doch etwas, was für unser Leben auch so sein dann. Und ich meine, und das an einem frohen Punkt, nicht? Also, dass wir vielleicht die Freude sofort mitkriegen, das ist ja auch hier sichtbar, also im Verborgenen, aber doch sichtbar fröhlich.
Ja.
Die Wirkung spüren
die
alle
Wirkung
auf diesem
sofort.
Fest.
Ja, ja.
Aber
wo es herkommt.
Dass Gott da auch dabei gewesen ist, genau da. Das erleben wir ja auch oft gar nicht so schnell, dass wir begreifen, an dieser Stelle jawohl, dieses seid froh mit den Fröhlichen und Gott ist froh auch mit den Fröhlichen und nimmt an dieser Stelle auch das Ende vorweg. Auch das steckt da drin. In all diesen Wundern Jesu, in all dem, was durch ihn geschieht, ist vorweggenommen, was uns fürs Ende der Zeit verheißen ist. Immer wieder wird in der Bibel davon berichtet, dass am Ende bei Gott, sozusagen in dem, was nach dem Tod uns erwartet, ein riesiges Freudenmahl bei Gott ist. Deswegen feiern wir ja auch immer dieses Abendmahl miteinander in der Kirche, weil es eine Vorwegnahme dessen ist, was uns bei Gott erwartet und was wir jetzt schon erleben, nämlich das, was eigentlich das Schönste im Leben ist, mit anderen Menschen zusammen zu sein und mit ihnen froh zu essen und zu trinken und wirklich in Frieden zu sein. Und das wird vorweggenommen an dieser Stelle und dann im ganzen Überfluss.
Eine Frage habe ich dann noch. Wann hat, von wegen Amtseinführung, wann hat eigentlich Jesus für sich selbst wahrgenommen, das hier ist mein Amt, das ist meine Aufgabe in dieser Welt?
Das ist natürlich eine ganz schwere Frage, auch weil wir, ich sage jetzt mal, in die Psyche, in die subjektiven Vorstellungen Jesu im Grunde keinen Einblick haben. Davon wird auch wenig erzählt. Es gibt eine Stelle, sehr viel später, im Garten Gethsemane, wo er alleine sich zurückzieht und betet, sozusagen den Weg ans Kreuz, den Weg in die Verhaftung und in die Verurteilung schon vor Augen, wo er sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und da steckt jedenfalls so ein Moment, der für uns überliefert ist von dieser Einsicht in das Unabänderliche dieses Rufes und dieser Bestimmung und dieser Aufgabe drin. Und dann sind wir bei dem, was Sie am Anfang gesagt haben, Tod und Auferstehen.
Das ist ja auch wirklich eben viel, viel später, ne?
Wir
sprachen gerade vom ersten Wunder. Und das ist dann viel, viel später.
Ja, aber diese, man sagt immer, diese Wirkungszeit, was jetzt diese Wunder angeht, anderthalb Jahre.
Ach so, ja, das ist auch spannend. Na? Okay, es ist gar nicht so lang dann. Ah, okay.
Es ist eine kurze, vielleicht 3 Jahre. Also wir wissen das natürlich alles nicht so genau, aber man darf sich das jetzt nicht als 40
über viele,
Jahre,
viele Jahre hinweg vorstellen. Ah, auch sehr interessant, okay. Ich bin mir gerade, wir kommen zur Fürbitte, ich bin mir gerade ganz unsicher, ob wir das jemals schon so explizit gemacht haben in den letzten ja fast 5 Jahren jetzt mittlerweile bei Gottesdienst im Gespräch. Ich glaube schon irgendwann mal, aber ich weiß den Zusammenhang nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ist in diesen Tagen, finde ich, mehr als angemessen, eine Fürbitte für unsere Tiere zu beten. Ich meine, wie schrecklich ist das bitte schön, tausende Tiere schlachten zu müssen, weil sie möglicherweise von der Maul- und Klauenseuche betroffen sein könnten allein schon. Vielleicht aber auch eben ganz gesund sind. Aber eben auch, um andere Tiere zu schützen. Tierhaltung zu Nutzzwecken ist sowieso ja ein sehr zweischneidiges Schwert, wie ich finde. Aber diese massenhaften Tötungen, das ist schon schlimm. Das ist mir in der vergangenen Woche echt nahe gegangen, aber ohne dabei auch alles andere menschliche Leid zu übersehen. Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, wir danken dir für die Schöpfung und wir bitten dich für alle Geschöpfe, für Tier und Mensch, für deine Kreatur, dass du sie beseelst, dass du Atem gibst, Leben immer wieder. Und dass wir glauben können, dass du im Leiden bei deiner Kreatur dabei bist. Die Schöpfung seufzt und ächzt auch unter uns Menschen. Lass sie heil und ganz werden, deine Schöpfung. Gott, wir bitten dich, dass Hass und Gewalt ein Ende haben in der Ukraine, in Gaza, in Israel. Dass die Geiseln in Frieden zurückkehren, dass sie Leben neu finden. Dass die Menschen in Gaza, die einfach leben wollen, in ihr Zuhause zurückkehren können. Dass das Äußere und auch das Innere wieder Aufbau erlebt. Und Aufbau findet. Gott, wir bitten dich, dass der Krieg Putins ein Ende nimmt, dass die Menschen in der Ukraine am Ende ihr Leben finden, im Durchgehalten haben. Gott, wir bitten dich für die Demokratie in Amerika, für die Menschen dort, dass sie in den nächsten Jahren im Miteinander einen Weg suchen, der zusammenhält und der weiter allen Menschen die Menschenrechte und die demokratischen Rechte erhält. Wir beten dafür. Und wir beten für uns, Gott. Lass uns weinen mit den Traurigen und froh sein mit den Fröhlichen und zeige uns das Gute und das Frohe, das da ist und das wir so schnell übersehen. Die Geburtstage, die Heilungen, das Glück. Sei da, Gott, auch da mittendrin, dass wir erleben, wie Wasser Wein wird.
Amen. Und auch wenn es keine Garantie ist, keine Lebensversicherung, nicht mal eine Anti-Leid-Versicherung, so ein Segen kann mindestens Hoffnung schenken bzw. spenden. Wir kommen zum Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Ich weiß ja, bei Ihnen, Herr Bischof, liegt der Weihnachtsbaum schon seit letzter Woche am Straßenrand. Bei mir wird er eben erst morgen abgeholt. Aber ich bin sowieso jemand, der gerne schöne Beschmückung länger hängen lässt als wahrscheinlich üblich. Also auf meinem Schreibtisch stehen immer noch Weihnachtskarten und auch so ein Papierkarten-Adventskalender, den ich geschenkt bekommen habe. Okay. Und überhaupt auch einen Adventskalender zu Hause, also so richtig weihnachtlich beklebter Karton mit Schachteln drin und einer Lichterkette drumherum, steht bei mir immer noch zu Hause. Schmücken Sie immer gleich so alles konsequent gleich ab, wenn das Fest vorbei ist oder wenn übernimmt das vielleicht die Familie eher bei Ihnen? Wie ist das?
Ja, ich muss erst mal zugeben, wahrscheinlich, ich bin beim Abschmücken, glaube ich, nicht so eine ganz große Hilfe. Dieses Jahr ist ja ohnehin alles so früh schon wieder losgegangen, also Beruf und Schule meine ich jetzt. Und umso wichtiger ist es eigentlich, was Sie sagen, dass wir die Freudenzeit, also die weihnachtliche frohe Stimmung und Zeit, innerlich auch tatsächlich ein gutes Stück festhalten. Also in meiner Sprache das Licht mitnehmen. Das geht manchmal gar nicht so einfach im Alltag, aber deswegen liegt Weihnachten ja in der dunkelsten Zeit, um zu sagen, Gottes Licht ist da, genau da und es ist stärker.
Ach gut, dann habe ich jetzt nicht so ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich die Lichterkette um meinen Adventskalender noch ein wenig leuchten lasse.
Ja, und wenn Sie einen Wassereimer mehr neben dem Weihnachtsbaum jetzt stehen gehabt haben, weil er so trocken war.
Ja, der nadelt jetzt schon ein bisschen. Der kann ja auch, ach, das ist schon okay.
Raus
der kann
damit?
Auch weg. Ja, der kann jetzt auch weg. Nein, das ist in Ordnung.
Und da
kann
dann ich den Staubsauger hinterher.
Ich schaffe das ja, ich kann mich auch trennen von Dingen. Schönen guten Morgen. Am Sonntag kommen Sie gut durch die Woche mit viel Segen und mit viel Freude.
Das wünsche ich Ihnen auch. Eine gesegnete Woche. Weint mit den Weinenden und freut euch mit denen, die froh sind.